Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus.
Hallo, herzlich willkommen. Julia Latscher besucht mich heute erneut im Familie bleiben Podcast. Sie ist zweifache Mutter, systemischer Coach und Autorin unter anderem von Lauthals Leben. Hallo, Frau Latscher. Schön, dass Sie wieder da sind.
Ja, ich bin nochmal aufgeregt.
Dürfen Sie sein, ich bin's auch. Das ist unsere zweite gemeinsame Folge. Aufbauend auf Ihr Buch, das ich wirklich gern gelesen habe. Lauthals Leben heißt das und der Titel passt sehr, sehr gut. Da geht es unter anderem um das Leben mit Ihrer Tochter Lotte. Ich habe das ja auch schon in meinem Blog besprochen, da kann man das gern nachlesen. Die Links zu der ersten Folge und zur Buchbesprechung machen wir natürlich in die Shownotes. Sie haben zwei Kinder, Kasimir und Lotte. Was ist denn das Besondere an Ihrem Familienleben?
Das Besondere an unserem Familienleben ist, dass wir nicht das klassische Familienleben Mutter, Vater und zwei Kinder leben, sondern dass wir Eltern getrennt sind und die Kinder jetzt hauptsächlich bei mir sind. Der Vater verbringt seine meiste Zeit mit einer neuen Familie in einer anderen Stadt. Und Lotte ist erwachsen, sie ist auch schon ausgezogen und braucht aber unglaublich viel Hilfe, Unterstützung bei all ihren alltäglichen Dingen. Sie sitzt im Rollstuhl und kann nicht viel sprechen und nimmt anders wahr als ich oder als wir. Und ja, hat also von der Perspektive her braucht immer viele Menschen, die ihr helfen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu leben.
Ich habe öfters Eltern in der Mediation, deren Kinder Behinderungen haben. Und ich glaube, überdurchschnittlich viel im Vergleich zu Eltern, die Kinder mit Behinderungen haben. Deswegen denke ich, das ist schon eine zusätzliche Herausforderung fürs Familienleben. Die Kinder ja ohnehin schon sind, vor allem fürs Paarleben dann ja auch. Und so eine Trennung mit Kindern ist ja ohnehin auch schon eine Herausforderung. Und dann kam bei Ihnen eben noch dazu, dass Lotte sehr viel Betreuungsbedarf und einen hohen Organisationsaufwand auch hat. Da war ich sehr beeindruckt in dem Buch, was Sie alles für Anträge überall stellen müssen, die ja nicht alle begeistert bejaht werden, sondern da muss man nochmal und gerichtlich und überhaupt, da ist richtig viel zu tun. Was waren denn bei Ihnen, Sie haben ja den Vergleich auch mit Kasimir, die zusätzlichen Herausforderungen so direkt nach der Trennung?
Also da kommt mir jetzt gerade in Sinn, weil es bei uns ja auch einige Notfallsituationen gab. Lotte hatte eine wirklich schwierige Epilepsie und dieses plötzlich alleine mit den Kindern sein und alleine in Notsituationen funktionieren, hat mir gezeigt, dass ich einfach auch mich wirklich mit Menschen in meinem engen Radius absprechen muss. Könnt ihr für mich da sein, wenn etwas passiert? Also habe ich auch viele so in der Nachbarschaft gefragt. Kann ich euch kontaktieren? Könnt ihr vielleicht vorbeikommen oder euch dann mit um Kasimir kümmern, wenn ich nachts in die Klinik muss? Und also wirklich zu gucken, wie kann ich das alleine so schaffen, dass beide Kinder, obwohl sie total andere Bedürfnisse haben, irgendwie gehalten werden?
Also einen ständigen Notfallplan, ja. Und ein Notfallnetz sozusagen.
Ja, und es gibt keine Familie, keine Großmütter oder so hier. Also es muss wirklich so aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis geschöpft werden.
Mir erzählen andere Eltern, die allein erziehen oder getrennt erziehen, dass so Kleinigkeiten schon sind. Man hat eine Einkaufstasche und den Kinderwagen und weiß schon nicht, wie kriege ich jetzt die Türe auf. Und bei Lotte haben sie noch den Rollstuhl. Da ist auch ganz am Anfang vom Buch ein Beispiel, wie sie in der U-Bahn stehen und nicht hochkommen, weil der Aufzug kaputt ist. In Berlin ja nicht gerade selten der Fall. Zu zweit kann man da mehr machen als alleine. Und da haben sie sich dann Unterstützung geholt. Im Freundes- und Bekanntenkreis. Und in der ersten Folge erzählen sie auch, dass sie auch andere Eltern kennen, die auch Kinder mit Behinderung haben und mit denen auch vernetzt sind und im Austausch. Was haben Sie denn mit dem Vater Ihrer Kinder in Bezug auf Lotte geregelt? Vielleicht auch anders als in Bezug auf Kasimir?
Also Kasimir ist ja jetzt auch mittlerweile selbst so alt, dass der seine Beziehung mitgestaltet zu jedem Elternteil. Und wenn er irgendwelche Bedürfnisse und Wünsche hat, dann äußert er die und dann kann er ja auch selbst zu seinem Vater reisen, wenn der nicht in Berlin ist. Und Lotte kann das nicht. Und da finde ich es sehr wichtig zu gucken, wer übernimmt welche Ferienplanung oder Feriengestaltung. Wie können wir organisieren gemeinsam, dass Lotte regelmäßig auch zu ihrem Vater reisen kann, wenn er nicht nach Berlin kommen kann? Und ja, wie wird diese Beziehung mit Lotte gestaltet, weil sie ja sich wirklich gar nicht selbst drum kümmern kann, aber die permanente Sehnsucht in sich spürt. Und sie redet ja auch sehr viel dann über ihren Vater. Also sie kann Papa sagen und äußert das regelmäßig. Und dann merkt man in der Stimme, ist das jetzt einfach eine Wiedererzählung oder kommt da jetzt wirklich dieses körperliche Bedürfnis dazu, ich muss ihn jetzt einfach mal sehen oder einfach mal spüren. Also da wirklich drauf zu achten, dass da eine regelmäßige Begegnung möglich ist.
Telefonieren geht ja dann wahrscheinlich nicht. Oder Zoomen, geht sowas in der Art?
Ja, das hat uns Corona irgendwie zugespielt.
Das hatten Sie auch noch natürlich, ja. Ja.
Da gab es ja dann ein langes Besuchsverbot in der Wohngruppe, wo sie lebt. Und da haben wir mit FaceTime angefangen und das klappt hervorragend. Ja. Also Lotte hat ein Tablet und hört zu und tanzt vor der Kamera und wirft Handküsse. Und das ist so als erste Hilfe, wenn die Sehnsucht groß ist, sehr heilsam für Lotte.
Bei der Trennung waren ja die Kinder 3 und 6. Also Lotte war 6 und Kasimir 3. Wie haben Sie denn den Umgang gestaltet? Für beide Kinder gleich oder hatten Sie unterschiedliche Modelle je nach Kind?
Ja. Also wir hatten erst dieses Wechselmodell.
Und also hälftige Betreuung.
Ja, ich glaube, es war nie ganz hälftig, aber fast hälftig. Vielleicht sowas wie 4 Tage bei mir, 3 Tage bei dem Vater. Und wir haben sie immer zusammen wechseln lassen, weil die Zeit auch körperlich und psychisch dann mit Lotte so anstrengend war, dass wir das Gefühl hatten, jeder von uns braucht auch dann mal diesen Moment, völlig ohne Kinder zu sein, um wieder genug Kraft zu schöpfen. Das war aber auch für Kasimir nicht so glücklich, dass er immer in diesem Überforderungsmodus der Eltern mit dabei war. Denn zu zweit ist das ja schon schwierig und alleine ist das natürlich noch viel schwieriger, mit beiden Kindern zu sein. Und Kasimir konnte dann auch, also ich glaube so 2, 3 Jahre haben wir das versucht, möglichst konsequent so an dem Wechselmodell festzuhalten. Und dann hat Kasimir auch begonnen, also in einem anderen Rhythmus mal bei einem Elternteil zu sein, ein Wochenende mit wegzufahren und da selbst rauszukommen. Der brauchte nämlich auch Auszeiten von seinen überforderten Eltern und von seiner sehr präsenten Schwester.
Ich erlebe ja bei vielen Familien, dass die Kinder zusammen wechseln und was dann wegfällt, ist so Alleinzeit mit dem Elternteil, was man hat, wenn man unter einem Dach wohnt. Also zusammen zum Fußball oder einkaufen gehen, so natürlicher findet das statt und das wird oft nicht organisiert und dann, wenn so ein unterschiedlicher Bedarf auch besteht, kann das noch wichtiger sein und da hat er sich dann auch offensichtlich dann die Zeit mit den Eltern alleine genommen. Ich finde ja Wechselmodell bei einer Tochter mit Behinderung überraschend als Modell, muss ich sagen, habe ich auch, das stimmt, die hatte ich auch tatsächlich mal eine Mediation, die hatten das auch. War das von Anfang an für Sie naheliegend oder hatten Sie erst andere Modelle überlegt oder ausprobiert vielleicht sogar?
Ja, wir haben nicht so über Modelle nachgedacht, sondern ich glaube, an dem Punkt war unsere eigene Erschöpfung so groß, dass wir erstmal darauf geguckt haben, wie können wir klarkommen und das war daran gekoppelt mit einfach mal Auszeit zu haben und dann zu erleben, das ist ein Wahnsinn. Das ist jedes Mal ein Umzug. Da hängen ja Hilfsmittel dran. Also das ist ja nicht nur der Rollstuhl. Es gab dann einen extra Toilettensitz. Es gab einen Rollator. Es gab mal die, wir dachten, Lotte könnte ins Laufen finden. Das war aber dann nicht so. Es ist so viel an Pflegematerial. So wirklich dieses Equipment, das ganze Auto war immer vollgepackt. Und dann kam irgendwann Kasimirs Bedürfnisse dazu. Als er älter wurde, ein Computer, der dann auch hin und her gefahren. Also rückblickend glaube ich, dass das ja einfach auch nicht gelingen konnte, das Wechselmodell mit all dem Aufwand, der da dran hing.
Na, 3 Jahre haben sie es ja durchaus gut
hinbekommen. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie lang das war.
Ungefähr. Insofern immerhin. Für mich war es auch deshalb überraschend, weil Sie in Ihrem Buch auch schreiben, dass Sie, als Lotte klein war, doch deutlich mehr Zeit mit Lotte verbracht haben. Und dann, als Kasimir auf die Welt kam, auch mit beiden Kindern. Und der Vater beruflich, erst noch Studium, und dann beruflich doch sehr viel mehr eingebunden war. Deswegen musste er dann auch Zeit freiräumen. Und war da wohl zu bereit.
Ja, also das war mir so ein unbedingtes Anliegen, dass ich da nicht alleine in der in der Fürsorgeposition bleibe. Und ich hatte einen doch flexibleren Job. Ich habe aber auch dann Teilzeit gearbeitet, also erst als Physiotherapeutin. Dann habe ich mich entschieden, mein Philosophiestudium abzuschließen. Das war wahnsinnig schwierig, alleine mit zwei Kindern. Dann hatte ich eine ganz tolle Professorin, die mich empowert hat, für ein Jahr mir ein Au-pair zu organisieren, um meinen Abschluss hinzubekommen. Also ich habe da schon auch sehr auf andere gehört und noch dazu organisiert. Und dann wollte ich aber auch, dass der Vater genauso viel Verantwortung übernimmt wie ich. Das hat ja auch ein bisschen geklappt.
Ja, das scheint so, dass es gut geklappt hat. Jetzt hatten Sie umgekehrt auch zum ersten Mal, seit Sie Kinder haben, wieder Zeit für sich. Wie war denn das? Wie war das erste Wochenende oder die ersten drei Tage alleine?
Also ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich dann so abends Zeit hatte, und dann bin ich alleine ausgegangen und war so voll euphorisch. Es hatte gerade geschneit und es war so ein Zauber in Berlin. Und ich dachte, wie toll ist das denn? Und dann saß ich so alleine in einem Restaurant und dann hat mich so die Einsamkeit eingefangen. Und dieses wirklich, wer bin ich überhaupt ohne die Identifizierung in der Mutterrolle, ohne dieses permanente Rotieren und Organisieren müssen. Wer bin ich? Was will ich? Wie gestalte ich jetzt mein Leben? Was gibt es denn jetzt noch neben Familienleben? Und dann war ich auch sehr so in diesem, jetzt bin ich ja keine Familie mehr. Also irgendwas ist ja jetzt schiefgelaufen. Jetzt habe ich plötzlich schon wieder Zeit für mich, wo alle anderen keine Zeit für sich haben. Teilweise habe ich sogar sowas wie Neid erlebt von anderen, dass ich plötzlich Zeit für mich hatte und keine Ahnung, am Wochenende Kurztrips machen konnte und alle so immer so als Familie zusammenklumpten und ich nicht. Aber das war sehr zäh, bis ich da wirklich in so ein freudvolles Erleben und ein Annehmen von, ich bin jetzt einfach auch mal nicht Mutter, sondern wieder ich und guck mich mal um, wo es in meinem Leben hingehen soll.
Das erzählen mir viele, dass das erstmal dauert, das wirklich dann auch zu genießen.
Was ja.
Bei Ihnen war ja auch, waren die Kinder und vor allem auch Lotte ja so präsent und so viel Raum in ihrem Leben, dass sie alles andere zur Seite schieben mussten und dann plötzlich war da wieder Freiraum, den sie gar nicht mehr kannten und dann aber auch nutzen konnten, zum Beispiel eben auch für Studium und Beruf. Und ohne zu indiskret werden zu wollen, wie ist das denn, wenn man jemanden kennenlernt, ein Mann oder eine Frau, je nachdem, und auf der Liebesbeziehungsebene meine ich jetzt, und erzählt, dass man ein Kind hat mit Behinderung. Ich möchte kurz einen Hintergrund erzählen. Ich hatte neulich jemand im Podcast, Dr. Krüger, der erzählt hat, dass bei Tinder und anderen Formaten Frauen mit Kindern, Männer interessanterweise nicht, eher weg, ich weiß nicht, welche Richtung das ist, weggeswiped werden, also nicht gematcht werden, weil das schon als Makel empfunden wird. Jetzt frage ich mich, ein Kind mit Behinderung hat ja nochmal deutlich mehr Herausforderungen und bringt mehr Aufgaben mit sich. Wie nehmen Männer zum Beispiel das wahr?
Ja, also das ist tatsächlich ein großes Thema für mich gewesen. Ich wollte am liebsten, dass ich einen Mann kennenlerne, sozusagen mit meiner Familie, dass ich sofort in diesem Kontext wahrgenommen werde. Das war auch einmal so und das war für mich das allergrößte Kompliment, dass er sich dann noch weiterhin für mich interessiert hat. Also irgendwie schon, dass ich mir selbst so eingestehe, vielleicht ist das ein Manko, das System, was ich mitbringe, was ich natürlich überhaupt nicht finde. Das ist schwierig und das ist unglaublich wichtig, direkt total offen zu sein und das eben nicht erst irgendwann aus dem Hut zu zaubern. Ich war da vielleicht auch sehr offensiv in dem, wie ich mich dann direkt präsentiert habe. Ganz oder gar nicht war es ein bisschen, das ist vielleicht auch nicht so gut, weil ja auch die anderen Menschen in diese Situation reinwachsen dürfen und die müssen nicht ein sofortiges, hundertprozentiges Commitment haben und auch nicht der Ersatzvater werden. Darum geht es ja gar nicht. Aber es ist schon so, wenn ein Commitment nicht da ist, ich kann nicht so viele unterschiedliche Systeme gleichzeitig bedienen. Es muss eine Überlappung der Systeme geben. Und dafür braucht man eine Offenheit und auch wirklich einen Willen, zu lernen, die Situation zu mögen und eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen und auch doch Care-Arbeit übernehmen, weil bei mir ist es auch manchmal so, keine Ahnung, Hexenschuss oder irgendwas, mir ein Fuß gebrochen, geht plötzlich nicht mehr und dann ist es ja naheliegend, dass die nächsten Menschen dann mit einspringen und dafür muss eine Bereitschaft da sein und ja auch eine Neugierde, wirklich dieses Leben lieben zu lernen.
Und dann sagen Sie also, frühzeitig ansprechen ist empfehlenswert. Am besten gleich alle zusammen kennenlernen, ist natürlich ideal, dass man gleich sieht, das ist die Familie, die bringt die mit.
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das muss ja erstmal wirklich matchen unter den beiden Erwachsenen. Und ich würde nie die Kinder vom ersten Moment sozusagen mit in diese Gründung einer Beziehung da mit drin haben wollen. Erst wenn man sich wirklich grün ist, aber es muss halt Thema sein, dass es so ist. Und der andere bringt ja auch Themen mit, die sich nicht wegschieben lassen. Ja. Also
ich möchte noch mal kurz auf den Umgang zurückkommen, bevor ich auch noch fragen möchte, was Sie noch für Themen besprochen haben im Zuge der Trennung und nach der Trennung auch die Aufgaben wie verteilt haben. Ihr Umgang war dann Wechselmodell in Berlin. Was da ja eigentlich auch naheliegend wäre, fällt mir eben beim Reden auf, wäre ein Nestmodell.
Ja.
Das, dann hätte Lotte sich nicht bewegen müssen. Haben Sie da auch drüber nachgedacht?
Ja, ich hätte das sehr gewollt. Ich hätte das auch gerne ausprobieren wollen, aber da habe ich keinen Zuspruch bekommen von dem Vater.
Ist auch nicht jedermanns Sache, habe ich auch ein paar Folgen zu aufgenommen, die dann im Frühjahr 2024 erscheinen. Sie hatten Wechselmodell in Berlin, jede Woche Umzug mit dem vollen Auto, wie Sie erzählt haben. Ist ja schon herausfordernd genug. Und dann kam aber noch, was Sie in der ersten Folge erzählen, ein Wegzug des Vaters in eine andere Stadt, relativ weit weg. Aber nicht die ganze Zeit, so habe ich das verstanden. Mhm. Also er war teilweise auch in Berlin. Was haben Sie da neu geregelt im Zuge dieses teilweisen Wegzugs?
Also der hat auch heute noch eine Wohnung in Berlin und ist auch noch beruflich hier. Also es gibt schon ein bis zweimal im Monat dass er nach Berlin kommt. Mit dem Wegzug, ich konnte da ja nicht so mitbestimmen. Das ist ja dann eine Entscheidung, die er mit seiner neuen Partnerin getroffen hat. Mir war einfach wichtig zu gucken, was lässt sich auch aus der Distanz organisieren und übernehmen. Also welche Aufgaben kann er von bürokratischer Seite mir abnehmen, damit ich hier sozusagen im Operativen
vor Ort sozusagen.
Ja, dass ich sozusagen die ganzen Präsenztermine und das, was an Versorgung hier in Berlin stattfindet, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich dann abends auch noch bis in und wir haben das versucht, wirklich so zu verteilen. Und das hat ja auch was mit seinem Beruf zu tun. Er ist ja auch in manchen Dingen irgendwie mit der Krankenkasse umgehen, wenn die die ganzen Hilfsmittel immer erstmal ablehnen. Und da ist er ja viel geübter als ich.
Er ist Jurist, erzählt in der ersten Folge. Und das war da wirklich sehr hilfreich, weil ja auch nicht alles, was wir schon eben sagten, sofort bewilligt wurde, sondern ganz im Gegenteil. Vieles auch eben nicht oder gestrichen wurde. Und wenn da jemand dann sich nicht abschrecken lässt, sondern dagegen vorgehen kann, das war bestimmt sehr unterstützend. Also umgangsmäßig hat sich erstmal gar nichts geändert, sondern er kam zum Umgang dann immer nach Berlin.
Ja.
Und ist Lotte auch mal zu ihm gefahren? Also wahrscheinlich nicht alleine, aber mit Begleitung?
Ja, also das ist natürlich, es ist ja auch eine Herausforderung, eine barrierefreie Wohnung zu finden.
Ja.
Und deswegen, also ohne Begleitung geht es in den allermeisten Fällen nicht. Und der Vater der Kinder hat auch eine neue Familie. Das heißt, da sind auch nochmal Kinder, um die sich ja auch parallel gekümmert werden muss. Also muss Lotte schon immer mit Assistenz reisen. Sie kann ja auch nicht alleine reisen.
Ganz alleine nicht.
Nee. Und so verlängertes Wochenende oder mal in den Ferien ein paar Tagen, die war schon auch an seinem neuen Lebensort. Ich glaube, das könnte sich jetzt auch noch mehr etablieren als wirklich, keine Ahnung, weil Kasimir ja seine Begegnung mehr selbst mitgestaltet, wäre das total sinnvoll zu gucken, wann kann der Vater nach Berlin kommen und wenn er nicht kommen kann, wie kann Lotte zu ihrem Vater reisen? Also dass da wirklich auch mehr Bewegung ist, dass sie mit in seiner Familie sein kann.
Kann sie mit dem Bruder reisen als Begleitperson oder noch nicht?
Also Lotte könnte das. Ich glaube, der Bruder würde das noch nicht wollen.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch zwei Urlaube, die ich sehr beeindruckt, also Urlaube, zwei Reisen, die ich sehr beeindruckt finde. Dazu bitte das Buch lesen. Ich habe mir aber auch überlegt, was für eine Urlaubsregelung haben Sie da gefunden als getrennt lebende Familie? Für Kasimir, aber auch für Lotte.
Also die ersten Jahre war das schon heftig. Gerade ich meine, die Sommerferien, diese 6 Wochen, das ist ja ein Wahnsinn. dass wir geguckt haben, einer vielleicht die Osterferien, einer die Herbstferien. Weihnachten war meistens so, dass die Kinder eben bei mir waren und dann über Silvester bei dem Vater. Und die Sommerferien haben wir einfach drei Wochen geteilt.
Und dann sind sie verreist oder waren hier mit ihr oder ganz unterschiedlich oder Großeltern spielen auch eine Rolle.
Genau, meine Mutter hat einmal im Jahr eine Woche Urlaub übernommen und dann gab es auch die Möglichkeit, noch Reisen zu organisieren, gerade für Lotte. Kasimir wollte nie so organisierte Reisen mitmachen, der war mehr mit uns dann unterwegs. Und dann hat sich das alles geändert, auch als Lotte ausgezogen ist. Macht sie ja auch Ferien mit der Wohngruppe oder wir organisieren was. Die hat jetzt ja auch keine Schulferien mehr. Die hat zwar auch Ferien so in dem Werkstattbereich, aber das wird jetzt anders gestaltet. Und Kasimir entscheidet das jetzt auch selbst, wo er wie mit Ferien machen will. Also da gibt es jetzt keine Regelung mehr.
Was gab es denn vielleicht auch direkt nach der Trennung an gemeinsamer Familienzeit? Also damit meine ich Mama, Papa, Kinder. Essen oder bei den Übergaben, gemeinsam frühstücken. Was hatten Sie da auch am Übergang für Möglichkeiten, dass die Familie zusammenkommt?
Also die Übergänge waren immer schwierig, weil wir uns dann auch als Eltern immer ausgetauscht haben. Hast du das? Ach nee, wie machst du das? Willst du so? Das fanden die Kinder total doof, weil sie die Aufmerksamkeit nicht bekommen haben. Und wir haben dann gemerkt, das ist Blödsinn, vor denen über die organisatorischen Dinge zu reden. Das haben wir dann alles eher per Telefon und Mail gemacht und dann haben wir geguckt, also schon die Geburtstage zusammen zu gestalten, irgendwelche Momente wie Zeugnisse oder es kam auch vor, wir haben ja auch uns noch einen gemeinsamen Therapiehund angeschafft, mal einen Ausflug zusammen zu machen. Das war schon sehr explizit außerhalb so von unseren Wohnungen zu gucken, welche Feste lassen sich gemeinsam feiern.
Und was haben Sie noch geregelt im Zuge der Trennung und der Zeit danach? Wir haben jetzt Umgang besprochen, verschiedene Varianten. Wir haben Aufgabenverteilung besprochen. Ich weiß nicht, ob Sie es ansprechen wollen. Ich habe es im Vorfeld nicht gefragt. Kostet ja alles auch viel Geld. Wie haben Sie da gute Lösungen gefunden, ohne dass Sie die hier erzählen müssen?
Ich würde sagen, da sind wir immer wieder drin in diesem Thema, gute Lösungen zu finden. Denn es ist ja jetzt auch sehr ungleich verteilt an, also ich mache hier die allermeiste Organisationsarbeit und Fürsorgearbeit ja alleine jetzt in Berlin. Und es ist so ein bisschen bei uns finanziell anders geregelt als bei anderen Familien, weil das ein anerkannter ärztlicher Fehler war und das bestimmte Mehrkosten einfach übernommen werden, sozusagen von dem Krankenhaus, was dafür in die Verantwortung gezogen wird und stehen für Lotte einfach auch Gelder zur Verfügung, die anderen Familien nicht zur Verfügung stehen und darüber versuchen wir auch zu kompensieren und das sind ja auch nicht nur die Kosten, die entstehen, Geld hat ja so viel Bedeutung, es ist ja auch die Anerkennung und all das andere, was so dahinter steckt, also das ist schon ein richtig schwieriges Thema und es ploppt immer wieder auf und ich dachte, es ist irgendwann geklärt und dann ist gut und ich lerne anzunehmen, dass es einfach nie wirklich gut ist, sondern dass wir da kontinuierlich drinbleiben müssen in dem Thema und ich es auch einfach immer wieder auf den Tisch bringe und sage, es fühlt sich so nicht gut an, ich möchte, dass wir das ändern und dann gucken wir, das sind kleine Schritte, die wir da vorwärts kommen.
Was würden Sie den anderen Eltern, die uns zuhören, raten, frühzeitig zu regeln, wenn eine Trennung ins Haus steht oder sich abzeichnet? Welche Punkte sollten so früh wie möglich besprochen werden und wenn möglich eine Einigung gefunden werden?
Also es geht ja darum, dass das ja wirklich einfach nicht endet. Ich hatte früher auch die Illusion, dass es irgendwann viel leichter werden würde und das wird es nicht. Es wird eigentlich schwieriger von den Hürden, die entstehen, weil dann im Erwachsenenwohnbereich ist alles nochmal viel komplizierter. Wir werden ja geübter und ich habe auch gelernt, mehr anzunehmen. Deswegen wird es dann doch leichter. Es sind alle Familien in so unterschiedlichen Zuständen in der Trennung oder kurz nach der Trennung. Ich würde unbedingt immer externe Begleitung empfehlen, damit man nicht, denn es gibt eine Illusion, nach der Trennung haben wir unsere Probleme nicht mehr. Die Probleme bleiben die identischen, nur dass wir keine Beziehung mehr führen oder keine Liebesbeziehung. Und damit wird es viel schwieriger, emotional auch damit umzugehen, weil es das Grundcommitment nicht mehr gibt einer Liebesbeziehung. Und ja, wirklich Mediation, Coaching oder auch juristische Begleitung, das zu nutzen, dass es das gibt, das macht echt Sinn und erleichtert das Familienleben und das Miteinander.
Naja, die Trennung löst nicht alle Probleme.
Nee, gar nicht.
Das erlebe ich bei ganz vielen Familien, die ich in der Mediation begleite. Für manche wird es einfacher, weil dieser Druck, eine Liebesbeziehung führen zu müssen, obwohl es sich nicht mehr so richtig anfühlt, wegfällt und man nur noch in Anführungszeichen Eltern ist und da ja committed. Das kann sein. Aber tatsächlich merke ich auch oft, dass vor einer Trennung zu viel erhofft wird an Auflösen von Schwierigkeiten und das tatsächlich weitergeht, vor allem wenn man eben gemeinsame Kinder hat und auch noch eins, bei dem man sich besonders viel kümmern muss und möchte. Wenn Sie die Zeit zurückspulen könnten, was würden Sie der Julia von damals raten, als die Trennung ins Haus stand?
Ja, wirklich offen zu sein für andere Familienmodelle und nicht zu denken, ich bin gescheitert, weil wir jetzt unsere Liebesbeziehung nicht aktiviert halten konnten. Ich würde, das ist so umfangreich, dieser Rückblick, das ist total schwierig, also da wirklich so Kernpunkte rauszufiltern. Ich habe das schon in dem anderen Podcast gesagt, ich würde unbedingt dieses, wie macht man Ferien, als Alleinerziehende, dass man auch in die Erholung kommt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und doch, jetzt fällt mir was Wichtiges ein. Ich habe in dem Moment, wo ich plötzlich wieder mehr Zeit für mich hatte, habe ich angefangen, viel mehr zu arbeiten. Und ich würde allen empfehlen, also wirklich so in dieser Entschleunigung auch mal innezuhalten. Ich habe mich total ausgepowert, weil ich immer versucht habe, so normal wie möglich, also an so einem normativen Begriff orientiert zu leben. Und ich habe nicht geguckt, was ist denn wirklich möglich. Und ich habe gemerkt, ich kann so richtig herausfordernde Vollzeitjobs nicht leisten bei dem, was ich an Grundversorgung und Grundaufregung leisten muss. Also wirklich zu gucken, wie lässt sich das so vereinbaren, dass es mir gut geht, so in die Zukunft blickend auch, dass ich das lange machen kann.
Weil es ein lebenslanger Job ist.
Ja.
Dankeschön für das schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.